Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon begrüße ich wieder einmal den Philipp. Hallo Philipp.
Hallo. Da sind wir wieder zusammen.
Genau. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen erklärt, warum es hier einen kleinen Wechsel an den Mikrofonen gegeben hat. Meine Frage gleich mal zu dir. Wie hat dir denn das erste Mal gefallen?
Naja, so gut, dass ich jetzt wieder mit dabei bin. Und schauen wir doch mal, ob alle anderen da auch Spaß dran haben. Das ist ja immer das Ziel, nicht nur, dass wir beide hier sitzen und eine gute Runde haben, sondern dass andere da ein bisschen was mitnehmen können. Und das ist so meine große Hoffnung. Und also mir macht es auf jeden Fall mega Spaß und deshalb bin ich jetzt auch wieder mit an Bord.
Ja, und deswegen haben wir uns nämlich heute auch ein Thema mal rausgesucht, um sozusagen das grundsätzliche Ziel auch von Papa Kämmer Börse ein bisschen wieder in den Vordergrund zu stellen. Zwar geht es hier auch aktuell um, oder besser gesagt, geht es auch um ein paar aktuelle Entwicklungen, aber natürlich auch so ein bisschen Grundlagenwissen. Da haben wir uns nämlich den ganzen Bereich Zinsen und Geldpolitik rausgesucht, weil das natürlich immer auch ein Thema ist, wenn ihr zum Beispiel auf den einschlägigen Börsenportalen unterwegs seid, seht ihr da vielleicht ja auch, dass da mal Meldungen kommen, was macht die Europäische Zentralbank, was macht die US-Notenbank, warum wird denn da dauernd über Inflation und Zinsen gesprochen, und das Ganze wollen wir heute mal so ein bisschen aufdröseln und natürlich auch ganz praktisch schauen, wer denn jetzt hier innerhalb der Wirtschaft von der einen oder anderen Zinsrichtung besonders profitieren könnte. Und relativ weit am Schluss haben wir auch noch mal so einen kleinen Bogen geschlagen. Denn wenn man sich mit Zinsen beschäftigt und das auch aus Anlegersicht, geht es ja natürlich auch immer so ein bisschen darum, dass Zinsen super Instrument sind, um so ein passives Einkommen sich zu strukturieren. Und da gibt es natürlich auch noch andere Anlageinstrumente, die sich dafür eignen. Nicht nur Dividendenaktien. Wir wollen heute im späteren Teil dann unseres Podcasts auch mal darüber sprechen, was denn zum Beispiel Aktienanleihen euch anbieten können an Potenzial. Ja, genau. Genug der Vorrede. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier heute keinen großen Monolog machen, sondern natürlich lieber das Wort dann an Philipp geben, weil der ist natürlich als, ich möchte mal sagen, Junganleger geradezu prädestiniert dafür, natürlich auch so ein bisschen die Fragen zu stellen, an die ich vielleicht auch gar nicht mehr so großartig denke. Also dann leg mal los.
Genau. Das erste Thema, was ja immer wieder aufkommt, war das Thema Zinsen. Und da war so die erste Fragestellung, die mir so kam: Was ist denn besser, hohe oder niedrige Zinsen? Da würde jetzt mein Dozent an der Uni sagen, es kommt drauf an. Und die Frage würde ich jetzt direkt an dich weitergeben: Worauf kommt es denn an? Also was ist denn besser? Sind hohe Zinsen oder niedrige Zinsen besser? Oder wenn wir hohe Zinsen haben, auf welche Aktien, welche Branchen achte ich? Oder wenn sie jetzt demnächst wieder fallen, was ist denn da interessanter? Jetzt sind es natürlich wieder mehrere Fragen. Fangen wir vorne an.
Ja, versuchen wir das mal so ein bisschen aufzubauen. Also ganz grundsätzlich Zinsen beziehungsweise die dahinterstehende Geldpolitik der Notenbanken ist natürlich ein ganz essentieller und wichtiger Bestandteil der allgemeinen Makrowirtschaft, also der Volkswirtschaften. Denn wie die Zinsen, welchen Stand die Zinsen haben, das hat auch seinen Einfluss ganz grundsätzlich darauf, wie denn Wirtschaftsakteure, Unternehmen zum Beispiel, agieren und auch natürlich auch Verbraucher. Wir als, ich sag mal so, kapitalistisch orientierte Volkswirtschaft, wie auch viele andere westlichen Volkswirtschaften, sind letzten Endes kreditorientierte Wirtschaftssysteme. Also das heißt, wir haben zwar auch immer wieder Privatkapital, was zum Beispiel für Investitionen genutzt wird, aber in der Regel wird sehr, sehr viel auf Kredit finanziert oder konsumiert. Und damit ist dann eigentlich die entscheidende Frage, wie viel muss ich denn für diese Kredite am Ende bezahlen? Und daran schließt sich natürlich dann die Erklärung an, wenn es hohe Zinsen sind, ist man ja als Verbraucher oder als Unternehmen eher zurückhaltend. Wenn es um Konsum oder um Investitionen geht, sind die Zinsen niedriger, ist man vielleicht schneller bereit, hier entsprechende Kredite aufzunehmen und dann das Geld eben für seine speziellen Zwecke auszugeben.
Das hört sich jetzt auch erstmal ziemlich logisch an, ne? Wenn ich mehr Geld für Zinsen ausgeben muss, dann habe ich weniger Geld für andere Sachen. Jetzt ist es ja so, wenn ich 1.000 Euro habe und die anlegen möchte, die habe ich ja heute und die Zinsen sind heute gestiegen, mal so die Annahme. Das heißt, ich würde ja gucken, welche Aktien würde ich mir jetzt aussuchen. Also die Zinsen jetzt, ne, in der Annahme, die Zinsen sind gestiegen. Welche Aktien oder welche Branchen würden denn jetzt wegfallen? Naja, aus meiner Sicht des Anlegers, genau. Ne?
Genau. Also wenn wir ein Szenario haben, wie wir es ja die letzten 2-3 Jahre hatten mit steigenden Zinsen, da gab es natürlich ganz klare Profiteure. Ganz oben auf der Liste stehen dabei vor allen Dingen die Banken, denn mit einem höheren Zinsniveau haben sie halt größere Möglichkeiten, ich sag mal so, das Geld teuer zu verleihen und sich das Geld zwar teurer von der Notenbank zu holen, aber dieser sogenannte Zinsspread, also zwischen der eigenen Kreditaufnahme und der Kreditvergabe, kann in einem Zinsumfeld höherer Zinsen deutlich ausgeweitet werden. Das haben wir da auch gesehen. In den letzten 2 Jahren haben ja zum Beispiel die amerikanischen Großbanken, die Geschäftsbanken, sehr stark verdient, vor allen Dingen auch an den Zinsmargen, also von Kreditaufnahme und Kreditvergabe. Wobei das nicht eine Einbahnstraße ist. Ihr habt ja sicherlich dann auch, oder du hast ja sicherlich auch mitbekommen, diese Thematik der Regionalbanken, der amerikanischen Regionalbanken, wo ja auch einige pleite gegangen sind. Das ist dann immer so ein bisschen die Kehrseite, denn hohe Zinsen kennt zum Beispiel einen ganz großen Verlierer oder kennen einen ganz großen Verlierer, nämlich die Immobilienbranche, weil die Immobilienbranche in der Regel sehr stark kreditfinanziert ist. Und wenn dann Kredite auslaufen, die man vorher günstig aufgenommen hat, und deswegen gab es ja auch diesen Immobilienboom auch hier in Deutschland. Jetzt haben wir ein steigendes Zinsszenario gehabt, die letzten 2-3 Jahre, und da mussten Kredite refinanziert werden zu dem 2-, 3-, 4-fachen Zins. Und das haben halt viele Immobilienunternehmen nicht wirklich verkraften können. Und das Problem gerade in Amerika war halt, dass viele Regionalbanken auf regionalen Immobilienmärkten unterwegs waren und dort Kredite ausgegeben haben. Und von dieser deutlichen Schwäche inklusive auch Notverkäufen etc. bei Immobilien, gerade auch Gewerbeimmobilien, eben sehr hart getroffen wurden.
Ja, das ist dann ja natürlich dann auch nochmal was, wo man das dann das ist dann natürlich auch nochmal was, wo man besonders drauf achten muss, ne? Gerade wenn sich was verändert, ne, im Markt. Das war jetzt ja die letzte Zeit besonders, wir sind ja sehr, sehr schnell hochgegangen. Das tut dann dem einen oder anderen besonders weh, wenn sich halt was ändert. Ne? Wenn alles gleich bleibt, kann man planen, sobald eine Änderung reinkommt. Mhm. Muss man halt gucken.
Naja, wenn man sich mal vorstellt, die US-Notenbank, die hat innerhalb von 2 Jahren, Pi mal Daumen, 2 Jahren, über 450 Basispunkte, also über 4,5 Prozentpunkte ihre Zinsen angehoben. Das, wenn man sich da so einen Chart anguckt, gibt es ja im Internet sehr schnell aufrufbar. Das sind schon richtig dramatische Steigerungen in so kurzer Zeit. Also das ist natürlich auch für Währungshüter oder für Notenbanker immer so eine schwierige Situation, die natürlich, eigentlich sind die Notenbanker immer bemüht, so einen relativ smoothen Weg zu gehen, also mit ruhiger Hand die Wirtschaft oder die Kreditvergabe oder das Geldmengenwachstum oder so zu steuern. Aber wir hatten ja wie gesagt, im Ausgang der Corona-Pandemie hatten wir eben das Problem, dass die Inflation extrem stark eben angestiegen war. Und da mussten halt die Notenbanker auch, ob jetzt nun in den USA oder in Europa, entsprechend handeln. Und da kann sich eigentlich kaum eine Volkswirtschaft oder kaum ein Unternehmen vorbereiten auf solche dramatischen Entwicklungen. Aber ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Wer jetzt ja im Prinzip auch durch hohe Zinsen erstmal geschädigt worden ist, sind natürlich immer alle die Leute, die sehr stark investieren müssen. Wobei man auch da ein bisschen unterscheiden musste, zum Beispiel die Unternehmen, die traditionell hohe Cashbestände haben, also auch vor allen Dingen zum Beispiel auch, also das kann man vielleicht nicht unbedingt an einer Branche festmachen, aber es gibt halt zum Beispiel viele Technologiewerte, die hohe Cashbestände haben. Es gibt auch Industrieunternehmen, die traditionell mit hohen Cashbeständen arbeiten. Denen kann das eigentlich herzlich egal gewesen sein. Ja, und das hat man ja auch letzten Endes gesehen. Am Ende des Tages, wenn man sich jetzt mal so die Börsenentwicklung der letzten Jahre anschaut, obwohl wir so einen massiven Aufschläge bekommen haben bei den Zinsen, haben wir momentan Rekordstände an den Börsen, die natürlich durchgängig, also ja eigentlich durchgängig durch Technologiewerte getragen wurden und noch immer getragen werden. Ganz unabhängig auch, beziehungsweise nicht ganz unabhängig, sondern natürlich auch dadurch beflügelt durch diese ganze KI und Halbleiter-Hype.
Ja, genau. Das kommt ja dann nochmal verstärkend hinzu und es wird wahrscheinlich noch das eine oder andere Unternehmen geben, was zwar Barmittel hat, aber vielleicht selbstgemachte oder andere Krisen hat aufgrund irgendwelcher marktverändernden Ereignisse. Mhm. Aber klar, Big Tech, also ich brauche ja nur auf die letzten 2 Jahre so ein bisschen auf die Börse gucken, welche Aktien nach oben gegangen sind und dann haben wir ja die glorreichen 7 oder glorreichen 6, eigentlich passen alle 7, die haben ja alle ordentlich zugelegt. Sei es Apple, sei es Alphabet, sei es Microsoft, da sind so viele Barreserven, das ist völlig egal, was da die Zinsen machen, ne? Oder nicht ganz, aber für das, was wir da hatten, war es dann noch ziemlich egal.
Ja, man muss einfach auch mal gucken, ich meine, ich finde eigentlich immer sehr schön, in den letzten 10 Jahren in den letzten 5 Jahren, um ganz so weit zu fassen, haben wir auch immer viele Technologiewerte, sind ja auch an den Anleihenmarkt gekommen und mussten dann entsprechend auch Zinsen zahlen. Da gab es eigentlich immer ein sehr überraschendes Ergebnis, weil obwohl viele von diesen Technologiewerten eigentlich von den Bonitätsstufen her, naja, ich sag mal so eher unterer Investmentgrad oder vielleicht sogar Non-Investmentgrad gerätet worden ist, hielten sich eigentlich die angebotenen Coupons meistens relativ in Grenzen, was eigentlich für mich immer so gezeigt hat, der Markt, also beziehungsweise die Anleihenseite ist gerade für die großen Technologiewerte so ein Must-Have. Ne? Also wir wollen jetzt nicht nur auf Aktien basieren, sondern wir wollen den ganzen Kapitalmarkt ausnutzen wollen. Und dann geben wir halt auch mal 1 oder 2 Anleihen aus. Aber wir wollen halt nicht so viel bezahlen. Ne? Also eigentlich ist das für die immer so ein bisschen die günstigere Variante, weil Eigenkapital ist halt auf dem Niveau, wie sie jetzt dann inzwischen arbeiten, eigentlich in der Hinsicht fast dann zu teuer. Und da bietet man halt 3 oder 4% für eine Anleihe und das ist gut finanziell darstellbar.
Ja. So, jetzt können wir das Ganze ja nochmal drehen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sind ja jetzt nicht mehr bei 4, sondern bei 3, was haben wir, 7, 5, glaube ich, gerade, zumindest bei uns, mit dem Leitzins. Wir lassen uns mal weiterdenken und lassen mal Richtung 1% wieder runtergehen. Einfach mal, damit wir wieder extreme. Nö, ist einfach nur eine Annahme. Einfach damit wir mal ein bisschen extremer denken können. Was würde denn dann passieren? Also wahrscheinlich die viel Geld haben, denen ist egal und wenn das Geschäftsmodell funktioniert, werden die weiter steigen. Aber wer würde denn wieder profitieren? Wer würde denn wieder auf einmal günstiger an Kredite kommen und hätte so viel Möglichkeiten zu hebeln, dass er mit dem Kapital dann halt auch was machen könnte?
Also ganz grundsätzlich natürlich, wenn die Zinsen wieder deutlich fallen, so wie die Immobilienunternehmen die großen Verlierer waren, könnten sie halt auch die großen Gewinner sein. weil einfach das doch eingeschlafene Baugeschäft, also in vielen Märkten eingeschlafene Baugeschäft, sich einfach wieder beleben könnte, dass die Refinanzierungen könnten leichter vonstatten gehen. Natürlich mit entsprechenden Risikoaufschlägen. Eine ganz wichtige Gruppe, die man dabei nicht aus den Augen verlieren sollte, ist der ganze Konsumsektor. Da kommt dann der Verbraucher ins Spiel. Wir haben auch hier sicherlich Unterschiede.
Konsum. Konsum in welcher Form? Also Zahnpasta, Cola oder?
Ja, also das kann tatsächlich eigentlich aus meiner Sicht in allen Bereichen, sowohl bei langlebigen Gütern, die natürlich dann eher fremdfinanziert sind durch entsprechende Kredite, sich positiv auswirken, aber auch der im Prinzip der Bereich der täglichen Waren könnte davon profitieren, weil die Leute einfach sich billiger verschulden können und dadurch natürlich am Ende des Tages auch niedrige Kreditraten zahlen müssen und damit am Ende des Monats auch mehr Geld noch im Portemonnaie verbleibt. Also das ist jetzt natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich. Wir wissen ja, die Deutschen sind da in der Hinsicht in ihrer Finanzplanung meistens deutlich konservativer als beispielsweise die Amerikaner, die ja eigentlich ihre Kreditkarten nur so flippen. Aber das ist natürlich schon so, dass dadurch, dass ja das gesamte Konsumverhalten entsprechend sich deutlich beleben kann. Und nicht zu vergessen, es sind nicht nur die privaten Konsumenten, sondern es ist natürlich auch der Staat. Und da ist natürlich dann immer so die schöne Frage, nutzt der Staat dann gefallene Zinsen eher dazu, auch wieder konsumtiv zu wirken? Also indem er ja irgendwelche Sozialpläne, sag ich mal, lanciert, sich halt verschuldet, um irgendwelche sinnlosen, ich sag tatsächlich mal so, sinnlosen Ausgaben zu tätigen. Oder ob er sich doch lieber dafür entscheidet, eben das bessere Zinsniveau wieder dazu zu nutzen, im Infrastrukturbereich deutlich nachzulegen. Wir hatten ja exemplarisch dafür, wenn ich das mal kurz noch ausführen darf, wir hatten ja dieses ganz wichtige Gesetz von der Biden-Administration, den Infrastruktur-Act vor 2 Jahren, der letzten Endes natürlich die Hoffnung genährt hatte, dass gerade viele Infrastrukturunternehmen, ob jetzt ein Baumaschinenhersteller oder Energieversorger, jetzt Abermilliarden halt bekommen, um die amerikanische Infrastruktur zu erneuern. Das hat zum Anfang auch gewirkt, aber je höher die Zinsen kletterten, desto stärker kam dieses ganze Thema ins Rutschen nach unten. Mhm. Und wir sehen auch bei vielen Aktienkursen inzwischen, oder haben bei vielen Aktienkursen gesehen, dass da eben richtig starke Bewertungsabschläge zum Teil stattgefunden haben. Mit einem fallenden Zinsszenario könnte sich das natürlich umdrehen und man sieht es auch bei einigen Aktienkursen auch schon, dass hier ein Turnaround begonnen worden ist. Allerdings stehen alle noch so ein bisschen in der Warteschlange, weil wir ja immer noch die Situation haben, dass gerade im wichtigsten Markt, nämlich in den USA, noch keine Leitzinssenkung passiert ist.
Jetzt haben wir ja eben über Anleihen gesprochen und in dem Markt der steigenden Zinsen über Unternehmen gesprochen, die eh ganz viel Liquidität haben und wo die Zinsen, die sie bereit wären zu zahlen bei der Anleihe, gering sind. Wenn mir das jetzt zu viel hin und her ist und wenn ich sage, pass mal auf, da hat sich schon wieder was geändert, die Zinsen haben sich geändert, ich habe gar nicht so den Überblick über diese ganz Veränderungen und diese ganzen Unternehmen. Ich habe natürlich, da sagen wir auch immer, die Möglichkeit, in so ein ETF zu gehen. Da ist ja immer eine ganz große Mischung. Und wir haben uns ja als zweites Thema dann mal überlegt, wie wäre es denn, wenn ich was anderes nehme? Also neben dem ETF da etwas streuen würde. Und da kamen wir auf das Thema Anleihen. wann macht das denn Sinn? Worauf muss ich da achten? Macht das immer Sinn? Genau.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt. Anleihen sind ja, wie gesagt, Schuldpapiere, also der eine Anleihe ausgibt, der schuldet dir als Anleger Geld. Und er schuldet dir nicht nur das Geld, was du ihm leist, sondern er schuldet dir darauf auch Zinsen. Diese Anleihen sind verbrieft, die werden in der Regel dann auch an der Börse gehandelt. Viele Anleihen kann man leider als Privatanleger nicht kaufen. Da gibt es inzwischen ganz starke Restriktionen, vor allen Dingen auch in Deutschland bzw. in der Eurozone. Aber es gibt halt trotzdem immer noch eine ganze Menge von Anleihen, die man kaufen kann. Das Spannende an der ganzen Sache ist, zum einen kann man seinen Anlageerfolg in dem Moment quasi auf den Cent genau kalkulieren, was man am Ende der Laufzeit solch einer Anleihe tatsächlich wiederbekommt. Also das kannst du dann, also du kannst in dem Moment, wo du so eine Anleihe kaufst, weißt du, wie viel Zinsen du bekommst. Du weißt, wenn alles gut geht, dass du einen Kurs von 100% wiederbekommst, egal wie der aktuelle Kurs steht. Du weißt, welche Stückzinsen, also anteilige Zinsen beim Kauf und Verkauf du zahlen musst. Also das kannst du dir alles auf Heller und Pfennig ausrechnen. Und damit kannst du halt sehr schön dein privates Portfolio im Sinne regelmäßiger Einnahmen strukturieren, indem du halt sagst, okay, ich habe jetzt eine Anleihe A, die schüttet zum Beispiel ihre Zinsen dann und dann aus, nehmen wir mal an, im Juni. Und ich habe eine Anleihe B, die schüttet ihre Zinsen im Dezember aus und dann kombiniere ich das so. Wir haben in dem bisherigen Szenario gestiegener Zinsen haben sehr, sehr viele Anleihen zum Teil deutliche Kursverluste hinnehmen müssen, weil es natürlich so ist, dass vorhandene Anleihen unattraktiver werden, wenn die Zinsen steigen, weil neue Anleihen, die herauskommen, diesen gestiegenen Zins natürlich einpreisen müssen und damit attraktiver erstmal aussehen.
Welchen Nachteil habe ich denn, wenn, weil du hast ja eben gesagt, sagen wir mal hier Beispiel wieder 1.000 Euro, die habe ich angelegt und ich weiß, am Ende bekomme ich das Geld. Wieso gibt es denn eine Veränderung? Was ist das, was meinst du da genau?
Wenn man in eine Anleihe investiert ist, dann ist es natürlich so, dass auch der der Anleihenkurs in der Laufzeit verschiedenen Schwankungen unterworfen ist. Das hängt, wie gesagt, zu einem Großteil vom Zinsumfeld ab, ob jetzt nun gestiegene Zinsen vorhanden sind oder fallende Zinsen da sind im Gesamtmarkt. Der Kurs hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Bonität eines Unternehmens entwickelt. Gibt es zum Beispiel irgendwelche Probleme plötzlich mit dem operativen Geschäft oder generell mit der Verschuldungssituation, kann es natürlich auch zum Teil zu richtig großen Ausschlägen nach unten kommen. Aber das sind, wie gesagt, Spezialfälle. Ich meine, wir haben auch im Aktienbereich Situationen, wo eine Aktie dann um 30% fällt oder 40%, weil sie eine Enttäuschung geliefert hat oder sogar insolvent geht. Mit diesen Risiken müssen wir uns auch im Anleihenmarkt auseinandersetzen, aber gesetzt den Fall, dass man halt einsteigt und es sich um eine Emittentin oder einen Emittenten handelt, der relativ sicher ist über die ganze Laufzeit, also vor allen Dingen dann auch ein bisschen namhaftere Unternehmen vielleicht, die auch ein gutes Rating haben, dann kann es einem erstmal relativ egal sein, ob die Zinsen im Markt steigen oder fallen. Das Spannende. Also
ich fasse mal zusammen. Ich kaufe eine Anleihe, die läuft 3 Jahre. Ich weiß am Anfang, was ich am Ende bekomme. Genau. Alles egal, alles fein. Und wenn ich eine Anleihe nehme, die endlos läuft oder 100 Jahre läuft, da werde ich wahrscheinlich vorher aussteigen müssen. Schaffe ich mit meiner Lebenszeit halt nicht mehr und dann wird sie natürlich gehandelt und dann sind natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, Veränderungen an der Bonität, Veränderungen am Markt. Leute sind halt nicht mehr so bereit, so viel für diese Anleihe zu zahlen, weil sie halt woanders was Besseres bekommen könnten für das Geld. Dann ändert sich natürlich das im Handel der Anleihe. Ne?
Genau. Und das ist nämlich, gut, dass du es jetzt ansprichst, das ist nämlich jetzt diese, ja, fast schon einmalige Gelegenheit, einmalig ist es natürlich nicht, aber eine Gelegenheit, die wir schon mindestens die letzten 10, 20 Jahre nicht hatten. Immer wenn man an so einem Scheitelpunkt einer Zinsentwicklung steht, ist der Anleihenmarkt natürlich auch aufgefordert, dies tendenziell einzupreisen. Und aus Anlegersicht, heutiger Anlegersicht, ist es natürlich viel spannender, wenn wir uns quasi am Turnaround hin wieder zu fallenden Zinsen befinden. Also, dass wir jetzt aktuell einen Top bei den Marktzinsen festgestellt haben und tendenziell in den nächsten 6, 12, 18 Monaten eher fallende Zinsen haben. Denn dann werden nämlich die Anleihen, die bislang wegen den steigenden Zinsen unter Druck geraten waren, können sich wieder erholen. Das heißt, du kommst aus dem Kurstief hoch mit einer hohen Rendite auf Endfälligkeit und kannst dann mit absehbarer Zeit, also ich persönlich bevorzuge momentan halt Laufzeiten, also Restlaufzeiten in dem Sinne, von ja, 3 bis 5 Jahren, kannst du dir halt eine relativ überdurchschnittliche Rendite zusammenbauen, weil du eben viele Anleihen hast, die eben erstmal durch die gestiegenen Zinsen im Kurs gefallen sind und jetzt, wo die Zinsen perspektivisch wieder fallen, diese Kursabschläge wieder aufholen können.
Wovon reden wir denn da? Also wenn wir sagen, ist groß, ist viel. Klar, es gibt natürlich immer extreme Werte, aber sind es eher 2-3% oder sind es eher 5-6% oder auch da drüber? Ja, wo sind sie also, normalerweise? Wo haben wir jetzt diesen Hebel?
Ja, also in der Regel gucke ich eigentlich tendenziell nach Anleihen, die eher so 5-6% abliefern oder besser gesagt 4-6%. Muss man ja auch sehen, dass man ein bisschen von der Bonität her gut gemischt sein kann. Also man kann mal 1 oder 2 richtig Hochprozenter mit von mir aus auch 8, 9 oder 10% sich ins Depot holen. Aber die Basis sollten dann eher so etwas klassische Unternehmen sein, die dann halt so im Dreh von 4% notieren. Auch da gibt es schon eine ganze Reihe, die man auch als Privatanleger kaufen kann.
Okay. Jetzt müssen wir noch wahrscheinlich wieder einen Zusatz sagen, ne?
Ja.
Wir machen keine Beratung.
Wir machen keine Beratung, ja.
Genau.
Aber ich sage gerne auch noch, weil du das ja vorhin beim Einstieg angesprochen hast, nämlich es ist natürlich so, wenn man eine einzelne Anleihe oder 2 oder 3 oder 4 einzelne Anleihen sich kaufen möchte, muss man natürlich schon ein bisschen gucken, ob die zueinander passen, was die Laufzeiten angeht, was die Rendite angeht, was die Zinstermine angeht, etc. Außerdem haben wir dann, wie gesagt, dieses Regulationsproblem, dass es viele Anleihen halt nicht für Privatanleger mehr zu kaufen gibt. Und da stoßen natürlich ETFs in diese große Lücke inzwischen rein und es gibt inzwischen eine ganze Menge von ganz, wie ich finde, auch schon sehr spannenden ETFs, die eben diese Problematik relativ gut lösen können für einen. Es gibt, wenn man jetzt mal dieses Thema passives Einkommen spielen will, gibt es relativ viele ETFs, die halt auch ausschütten die Zinserträge regelmäßig, ob man nur halbjährlich oder monatlich, also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Es gibt ETFs für Unternehmensanleihen, es gibt ETFs für Staatsanleihen, für internationale Anleihen, also eigentlich für jeden Geschmack gibt es etwas. Und ich hab selber auch im Rahmen meines Börsenbriefes Anleihenkompass habe ich auch ein paar ETFs mir ins Musterdepot geholt, vor allen Dingen so ein bisschen die spannenden, wie ein ETF zu Fallen Angels. Fallen Angels sind halt ehemals erstklassig bewertete Unternehmen, die durch irgendwelche Fehler, falsche Geschäftsentscheidungen oder so in die Bredouille geraten sind. Dann mit Non-Investment-Grad, also was man ja heutzutage als Ramschniveau bezeichnet, bewertet wurden, die aber eigentlich relativ gute Chancen haben, da wieder rauszukommen. Und das alles spiegelt sich natürlich dann in den entsprechenden Anleihenkursen wieder. Also da gibt es dann Einstiegskurse von, weiß ich was, um die 80 oder vielleicht sogar 70%. Immer dran denken, wenn sie fällig sind und wenn sie tatsächlich getilgt werden, kriegt man 100% zurück und natürlich dann die Zinsen oben drauf. Also in der Hinsicht, wer sich mit den Einzelanleihen nicht wirklich auseinandersetzen will, da kann ich eigentlich nur den Weg über ETF sehr gut empfehlen. Ich könnte jetzt
also
auch
im Endeffekt haben wir jetzt ja eine Spiegelung, ne?
Ja, genau.
Also das was im Aktienbereich funktioniert, funktioniert halt sehr, sehr ähnlich dann auch im Anleihenbereich. Ne? Genau. Ich habe keine Ahnung, ich suche einfach nach einem guten, großen Korb und guck vielleicht vorher noch einmal drüber, was denn andere dazu sagen. Ist der Korb denn attraktiv? Ja. Ist das, was ich suche, was ich haben will? Will ich mehr Risiko? Will ich weniger Risiko? Und dann haben andere für mich dann schon eine gewisse Selektion vorgenommen, sodass meine Wünsche dann da berücksichtigt werden. Mhm. Ich einfach nur noch kaufen und nur noch investieren muss.
Genau.
Mega.
Ja. Ja, ansonsten, ich hätte ja noch einen kleinen Tipp, den sich Anleger vielleicht auch noch anschauen sollten, wenn sie vor allen Dingen auch auf Zinsen Jagd machen wollen. Denn es gibt so ein Konstrukt, das nennt sich Aktienanleihen.
Ja, das hört sich ja spannend an.
Allerdings muss ich sagen, einen Zahn muss ich da gleich ziehen. Eigentlich sind es nicht wirklich Anleihen. Also das führt jetzt ein bisschen in die Irre. Sie haben Merkmale von Anleihen. Also das heißt, sie werden zum Beispiel zu 100% zurückgezahlt. Sie haben auch einen Zins. Aber letzten Endes orientieren sie sich sehr stark am Aktienkurs einer zugrunde liegenden Aktie. Und es kann durchaus sein, dass man als Anleger, wenn man so eine Aktienanleihe kauft, am Ende des Tages eben nicht die 100% zurückbekommt, sondern stattdessen die Aktien des jeweiligen, also des Anleihens. Das hängt ein bisschen damit zusammen, es wird nämlich bei der Emission wird ein sogenannter Basispreis festgelegt. Und wenn die Aktie über diesen Basispreis am Ende der Laufzeit liegt, dann kriegt man seine 100% plus die Zinsen und ist alles okay. Wenn der Aktienkurs unter dem Basispreis liegt, kann der Emittent dem Anleger stattdessen die dann inzwischen billigeren Aktien anbieten. Also man hat dann im Prinzip einen deutlicheren Verlust, eben weil man die billigeren Aktien bekommt statt die 100%.
Okay, das sollte man sich also ganz genau anschauen, genau, was man da macht.
Es ist das Schöne, warum ich eigentlich Aktienanleihen überhaupt erwähne, ist, durch dieses Risiko in Verbindung mit den Aktienkursen haben halt viele Aktienanleihen überdurchschnittlich hohe Coupons. Da rede ich dann tatsächlich von zweistelligen Coupons, also 10%, 12%, 24%, die es halt ganz normal gibt. Die spannende Frage ist, wann sich Aktienanleihen dann halt lohnen, um überhaupt diese hohen Zinsen, beziehungsweise die darauf basierende Rendite auch möglichst hoch zu halten. Und da kann man eigentlich nur sagen, bei der Auswahl, es kommt auf die eigene Erwartung an und das Beste für Aktienanleihen oder für Anleger, die in Aktienanleihen investieren wollen, ist, wenn sich am Ende der Laufzeit nicht viel verändert hat. Also wenn die zugrunde liegende Aktie so Pi mal Daumen am Basiskurs notiert, nämlich dann kann man letzten Endes die die 100% mit dem hohen Coupon eben sehr gut vereinnahmen und muss nicht Gefahr laufen, dass man da Abschläge macht, weil die Aktie gefallen ist oder ärgert sich, weil die Aktie so stark gestiegen ist.
Jetzt ist ja das Problem, dass man das immer erst am Ende weiß, ob es dann auch so gekommen ist. Ja. Worauf sollte ich denn jetzt achten? Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann würde ich sagen, naja, vielleicht eine Aktie, die ich mir grundsätzlich in meinem Portfolio vorstellen kann. Wenn ich jetzt nicht nur nach kurzen Gewinnen aus bin, sondern halt dieses mittelfristige 3 bis 5 Jahre im Kopf habe und mir sage, okay, die Aktie kann ich mir grundsätzlich vorstellen, habe ich für mich bewertet, wäre dann sowas oder gibt es auch noch andere Sachen, worauf man achten sollte?
Also ich persönlich würde im Gegenteil sagen, nicht so langfristig denken, auch wenn der hohe Zins lockt. Das Risiko einfach, dass es innerhalb dieses längeren Zeitraums Probleme geben kann oder Chancen in der Aktie geben kann, die man nicht nutzen kann. Genauso wie Risiko, das man hinnehmen muss. Ich würde eher so auf die kürzeren Laufzeiten, so 6 bis 9 Monate, schauen, wo man vielleicht noch ein bisschen verlässlicher abschätzen kann, wo denn der Aktienkurs dann am Ende landen wird. Also je länger man in die Zukunft schaut, umso schwieriger wird es ja. Ne? Ich sag mal so das ganz klassische Beispiel, ne? Nvidia. Hätte man, weiß ich was, 2020 oder so Nvidia gekauft, eine Aktienanleihe auf Nvidia gekauft, mit Laufzeit von 5 Jahren, dann hätte man jetzt den Aktienkurs wegeilen sehen und würde halt nur mit seinen 100% abgespeist werden. Ja. Hätte man gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht, jetzt nehmen wir mal an, die Anleihe von Nvidia hatte damals vielleicht einen Coupon von 10% oder so. Die hatten ja auch so ihre Probleme. Also je kritischer oder je riskanter eine Anleihe, desto höher auch der Coupon. Kann man schon so verallgemeinern. Dann sagen wir mal, die Werte 10 oder 12% theoretisch gehabt. Und dann mit Sicht auf 6 bis 9 Monate 2020 wäre alles gut gewesen. Ne? Weil wenn man sich mal so den Chart von Nvidia so über die Jahre anschaut, da, bis sie durch den KI-Hype ausgebrochen sind, hat sich ja da nicht wirklich viel getan.
Ja, das ist auch mal eine spannende Sache, die du da vorgestellt hast. Ne? Jetzt haben wir die beide Welten irgendwie dann doch zusammenbekommen, die Anleihenwelt und die Aktienwelt.
Es ist ja generell so, ne? Man sollte sich mit den unterschiedlichen Anlageinstrumenten beschäftigen. Ich plädiere eigentlich immer dafür, dass man nach Möglichkeiten ausgewogenes Depot hat, wo auch Aktien und Anleihen und vielleicht noch ETFs eine Rolle spielen, einfach um da in der Hinsicht die Chancen gut zu verteilen. Innerhalb der einzelnen Asset-Klassen kann man dann sicherlich auch ein bisschen mehr spielen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 2 oder 3 Stammaktien oder das heißt Aktien, die so das Basisdepot abbilden und dann noch 1 oder 2 riskantere Aktien und genau das Gleiche halt auch bei Anleihen und genau das Gleiche halt auch bei ETFs und dann, glaube ich, hat man eine relativ schöne Risikostreuung.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
das hoffe ich. Ja, dann sage ich jetzt mal an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es jetzt nicht die Sprache verschlagen, sondern ihr konntet da auch ein bisschen wieder was mitnehmen. Wenn ihr Themenvorschläge habt an uns, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns einfach. Und ansonsten vielen Dank, Philipp, für deine Fragen und für deine Anmerkungen. Und dann sage ich jetzt mal schon Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.